Overplay the stroganoff. I'm going off. They gon' say that I'm showing off. Death by food, slaves to the taste buds. Addicted, same as someone who takes drugs. Heal the body, spirit, plus the mind and soul. Understand the common goal, plant-based.
We eat salads and make red balance. Life brings life, it's valuable, so I eat.
We eat what comes from the ground. It's natural, ladies and gentlemen. Welcome back to episode 121 des Health Resolution Podcasts. Heute werden wir uns mit Wasser beschäftigen. Mit der Heilwirkung von Wasser wird natürlich nicht das einzige Thema sein in dieser Folge, logischerweise, weil da immer ein paar andere mit dranhängen. Aber das wird unser Hauptfokus sein, unser Stamm, von dem aus wir uns in andere Richtungen weiter orientieren. Kurzer Rückblick auf einige andere Episoden, die es schon gegeben hat. Und zwar werden wir jetzt nochmal kurz thematisieren, was Zirkulation ist. Als Vorbereitung auf diese Folge, als Basis, als Fundament. Wie definiert sich Zirkulation? Zirkulation. Alchemie. Das ist eigentlich ein deutscher Wortstamm, würde ich behaupten. Alchemie aus dem 15. Jahrhundert. Der Prozess, von einem ins andere Element zu transformieren. Sehr interessant, was die Alchemie da in den Raum wirft. Latein, circulationem, einen Kreisform. Okay, das ist für uns schon greifbarer. Halten wir die beiden Dinge in meinem Kopf. Die Alchemie sagt, das ist der Prozess, ein Element ins andere zu transformieren. Und der lateinische Wortstamm bedeutet einen Kreisform. Und wenn wir uns nochmal kurz anschauen, was Zirkulation in Bezug auf unseren Körper ist und wie das in diesem Zusammenhang gebraucht wird, dann trifft so ziemlich beides zu, würde ich behaupten. Und nicht umsonst hat die Alchemie, denke ich, diese Definition für sich geprägt. Weil damit was zirkulieren kann, muss sich das erstmal in einem Aggregatzustand befinden, in dem Zirkulation möglich ist. Logisch. Ein Stein wird nicht zirkulieren. Obwohl die den Stein formende Masse mitnichten nicht in Bewegung ist, wie man jetzt meinen könnte, wenn man einen Stein anschaut. Da liegt ein Stein, ja geil, liegt ein Stein. Und auch da ist Bewegung drin, molekularer Art, in diesem Stein. Es gibt nichts, was nicht in Bewegung ist. Nichts ist statisch. Statisch. Nichts, Einwurf, Natürliches ist statisch. Und Zirkulation ist auf unseren Körper bezogen, jetzt bezieht sich jetzt nicht auf unsere Knochen, sondern vielmehr auf Flüssigkeiten. Flüssigkeiten, die verschiedene Systeme in uns prägen und uns überhaupt lebensfähig machen. Wir wissen, dass wir zu gut 70% aus Wasser bestehen. Sollte man jetzt nach Folge 121 schon mal gehört haben, beziehungsweise in seine Wissensdatenbank aufgenommen haben. Und das verrät uns eigentlich schon, welche Relevanz Zirkulation für unsere Gesundheit hat, wenn 7 von 10 Teilchen Wassermoleküle sind. Und relativ oft habe ich darüber gesprochen, was mit Flüssigkeiten passiert, im Körper, nicht nur im Körper, auch in der Außenwelt, die nicht ausreichend oder vielleicht sogar gar nicht mehr zirkulieren. Ja, da habe ich oft den Beispiel genannt, Teich oder auch ein Weiher im Park oder auch ein See, der stillsteht, ist immer eine Problematik. Ist immer eine Problematik. Gerade wenn wir jetzt im Sommer bestimmte Temperaturen herrschen, werden es immer Flüssigkeiten sein, die sich nicht sauber halten können. Keine Chance. In uns, wie wir auch wissen, ist das Blut die absolut wichtigste Flüssigkeit, die am Ende alles formt. weil aus der alles Flüssige im Körper entsteht. Das ist der Ausgangsstoff. Zum Beispiel die Lymphflüssigkeit oder die zerebrale Flüssigkeit, das Hirnwasser, der Liquor, den wir auch schon im Detail besprochen haben. Oder auch, wie sehr, sehr oft bis zum Erbrechen thematisiert, die Flüssigkeit in unserem Zwischenzellraum, die den Zwischenzellraum ausfüllt, sind alles Flüssigkeiten, die aus dem Blut entstehen, die vom Blut abhängen. Und unser Blut hat in dieser Theorie die besten Voraussetzungen fürs Fließen, für die Zirkulation. Denn das Blut besteht zu 94% woraus? Aus Wasser. Überraschung. Jetzt kann man sich denken, okay, welches Blut der Welt würde denn da nicht fließen, wenn es zu 94 von 100 Teilen aus Wasser besteht? Wie soll denn das nicht fließen oder nicht zirkulieren? Absolut berechtigte Frage. Denn wenn das Blut so zusammengesetzt ist oder immer so zusammengesetzt wäre und unsere natürlichen Mechanismen im Körper funktionieren würden, dann ist es wirklich unmöglich, dass es nicht zirkuliert. Weil solange wir leben, formt das Blut zumindest auf jeden Fall noch irgendwie den Kreis, gemäß der lateinischen Definition von Zirkulation. Ja, aus dem Herz kommt, durch unser arterielles System mit Sauerstoff angereichert, in unser venöses System, wenn der Sauerstoff an die Zellen abgegeben wurde, zurück zu unserem Herzen, wo es wieder in die Lunge geht, wo wieder Sauerstoff abgeholt wird und wieder in den gleichen Kreislauf. Ist ein Kreislauf, Zirkulation. Es ist ein Kreis im besten Falle. Und vorweg können wir sagen, wenn das Blut nicht so zirkuliert, wie das in einem natürlichen, balancierten, gesunden, göttlichen Zustand der Fall wäre, dann kann auch keine Flüssigkeit, die aus diesem Blut entsteht, in einem natürlich zirkulierenden Zustand sein. Punkt. Wenn das Blut nicht passt, ist der Zwischenzellraum beschissen, ist die Lymphe beschissen, ist der Liquor beschissen, ist alles beschissen. Wenn das Blut nicht passt. Denn das Blut formt all diese Flüssigkeiten. Wenn ich immer sage, im Zwischenzellraum liegen normalerweise Salze vor quasi, gelöste Mineralstoffe und auch oft sage, wie verdreckt Menschen da sind, dann kommt dieses Wasser aus dem Zwischenzellraum, in dem die Mineralstoffe gelöst sind, logischerweise aus dem Blut. Immer wieder, tagtäglich, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Und viele Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, kann ich euch sagen, die haben alle vom Beginn an davon gesprochen, so täglich, ganz viele, ja, täglich auf 1,5 Liter Wasser zu kommen. Mehr schaffe ich aber nicht. Mehr geht nicht. 1,5, wie soll ich denn 3 oder 4 trinken? Das geht nicht. Wenn wir dieser Person jetzt eine Person gegenüberstellen, die täglich 4 Liter ionisiertes vielleicht auch noch Wasser trinkt, was glaubt ihr dann, was passiert in Bezug auf die Zirkulation des Blutes bei diesen beiden Personen? Glauben wir wirklich, dass das Blut der 1,5 Liter Person mit identischer Leichtigkeit und Geschwindigkeit fließt wie das Blut der 4 Liter Person? Glauben wir allen Ernstes, dass die Lymphflüssigkeit dieser Person mit identischer Leichtigkeit die Säuren und Gifte aus dem Gewebe in sich aufsaugen und über unzählige Lymphbahnen transportieren, in Lymphknoten reinigen würde, um die dann wieder dem Element zuzuführen, aus dem die Lymphflüssigkeit selbst entstanden ist, nämlich aus dem Blut? Unmöglich bei 1,5 Liter Wasser am Tag. Und dann am besten noch Sprudelwasser. Unmöglich. Noch viel feinteiliger und abhängiger verhält sich das mit dem Liquor, mit dem Hirnwasser. Hängt noch viel intensiver von Wasser generell und von der Konsistenz ab, um leicht und ohne Widerstand fließen zu können. Wie alles Venöse. Weil, wie wir wissen, der Herzdruck in unserem venösen System quasi nicht mehr ankommt. Dieses System ist von Bewegung abhängig. Ansonsten funktioniert der Rückfluss nicht hin zum Herzen. Das ist der Grund, warum er im Krankenhaus, wenn er da 5 Wochen liegt, Thrombosespritzen bekommt. Obwohl, die kriegt er im Krankenhaus schon, wenn er auch 4 Stunden da in dem Bett liegt. Dann sagt er, oh, jetzt mal Thrombosespritzen geben. Sie liegen ja jetzt hier im Bett. Um zu verhindern, dass diese Zirkulation quasi zu langsam wird und zum Beispiel Trompen, Verklumpungen entstehen. Und natürlich gibt es noch weitere Flüssigkeiten in unserem Körper, neben dem Blut und der Lymphflüssigkeit, ja, wie den Speichel, die Galle oder auch die Flüssigkeit der Bauchspeicheldrüse zum Beispiel, die aber am Ende alle von den Ausgangsstoffen abhängen, die entweder Fluss möglich machen oder eben nicht. Und das ist in erster Instanz unser Blut. Der erste große Faktor, wenn wir uns jetzt fragen, okay, aber wovon hängt denn das Blut dann ab? Der erste große Faktor für die Zirkulationsfähigkeit unseres Blutes und der Flüssigkeiten danach ist also das, was durch unseren Mund in unseren Körper eintritt. Wie überraschend. Was wir trinken und was wir essen. Und der zweite, mindestens so wichtige Faktor, den wir in diesem Podcast auch schon ohne Ende thematisiert haben, aber den kaum jemand wirklich versteht, wie ich immer wieder feststellen muss, ist unsere Anatomie. Unser Muskel bestimmt maßgeblich die Zirkulation unserer Flüssigkeit. Ein simples Beispiel. Macht mal eine Faust, nicht zudrücken wie ein Verrückter, einfach nur eine Faust machen, eine Faustform, ganz leicht zudrücken und schaut mal hin, was mit der Zirkulation in der Faust passiert. Okay, macht mal. 10 Sekunden warten, Faust geformt. Was passiert jetzt? Strömt da jetzt gerade Blut in die Faust? Oder verschwindet das Blut aus der Faust und die Faust wird quasi weiß, fast weiß? Erst wenn wieder Entspannung in die Faust zurückkehrt und ihr die Faust öffnet, kehrt auch die wirkliche Blutzirkulation zurück. Wenn ihr eine Faust macht, wird die Farbe verlieren. Denn Blut wird von dort weggedrückt. In dem Moment, wo Entspannung eintritt, kann Blut wieder in die Blutgefäße in der Hand in größerer Menge zurückfließen. Warum? Kommen wir gleich zu. Und unser Muskel, der die Faust zum Anspannen bringt, nicht alleine, aber der ist eben abhängig von unserer Sehne, an der befestigt ist. Und die Sehne ist abhängig vom Knochen, an dem sie befestigt ist. Und das Signal kommt von unserem Nervensystem. Bitte Faustform. Und wenn wir das mal transferieren, dass diese Anspannung Zirkulation verhindert, dann kann zum Beispiel niemand mit einem Hohlkreuz dann kam niemand mit einem Hohlkreuz oder chronischen Rückenschmerzen auf die Welt. Ein Hohlkreuz hat jeder Mensch in der Folge selbst gemacht, selbst zu verantworten. Ja, auch wenn das System einen dazu zwingt, viel zu sitzen und so weiter, man Sport in diesem System macht, der komplett falsch ist. Wenn man 10 Jahre lang mit einem Rucksack mit 10 Kilo auf dem Rücken morgens zur Schule geht und auch wieder zurück. Natürlich bewegt man sich in diesem System und dieses System zielt darauf ab, Hohlkreuze zu kreieren. Aber wenn jetzt mein unterer Rücken mit diesem Hohlkreuz ständig fest ist, was bedeutet fest sein? Die Muskulatur ist fest, die krampft fast, die ist in einer Disbalance. Das heißt, die Muskulatur im Rücken muss aufgrund dieses anatomischen Schadens mehr tragen, als sie im natürlichen Zustand eigentlich zu tragen hätte. Und die Anatomie verformt sich. Die Anatomie ist in dem Fall die Wirbelsäule, die angrenzende Hüfte und so weiter. Und wenn der untere Rücken mit diesem Hohlkreuz ständig fest ist und schmerzt, was passiert wohl mit der Zirkulation im unteren Rücken? Ja, was passiert mit der Versorgung, zum Beispiel der Bandscheiben? Was passiert mit der Versorgung des Nervs? Was passiert mit dem Abtransport von Stoffwechselrückständen? Problematisch. Unter chronischer Anspannung fast nicht möglich. Das gleiche Prinzip wie bei der Faust. Nur bei der Faust könnt ihr es direkt sehen. Im unteren Rücken das zu sehen wird schwierig. Aber ihr werdet es spüren nach einiger Zeit. Der untere Rücken, der verhungert quasi die Strukturen dort. Was die Blutversorgung und den Abtransport, die Entmüllung übers Blut und vor allen Dingen auch über die Lymphbahn angeht. Weil die brauchen Bewegung. Ja, und wenn der untere Rücken chronisch angespannt ist, welche Bewegung soll da stattfinden? Zeigt mir mal den Menschen, der seine Lendenwirbel 1, 2, 3, 4, 5, seine Sacrumwirbel 1, 2 bewegen kann, unabhängig voneinander bewegen kann, von der Brustwirbelsäule zum Beispiel. Ja, da wird es schon ganz eng. Heißt, bei all diesen Menschen, die dazu nicht in der Lage sind, Abtransport, Versorgung absolut mangelhaft. Ein Grund, warum jeder zweite Mensch mit chronischen Rückenschmerzen durch die Gegend läuft. Haben wir alles mit Laura auch schon ausführlich besprochen in der Episode. Und wir haben mit Laura auch noch besprochen, ein weiteres großes Thema, was da noch wäre, nämlich den Atem. Der übrigens ganz allein in der Lage ist, über dieses immens riesige Zwerchfell, diesen großen, den größten Muskel, der unseren kompletten Rumpf umschließt. Dieses Zwerchfell ist ganz alleine in der Lage, die Qualität unserer Blutzirkulation zu bestimmen. Und zwar arteriell und venös. Vor allem venös, weil das venöse System, wie gesagt, keine Pumpe hat. In dem Moment, wo wir atmen, natürlich atmen, stimulieren wir schon den venösen Rückfluss. Wenn wir allerdings einen festen Bauch haben, woraus wieder ein fester unterer Rücken resultiert, werden wir nicht mehr natürlich atmen können. Und dann ist nichts mehr mit, das Zwerchfell bewegt sich natürlich und regt den venösen Rückfluss an, dann ist gar nichts. Dann wird flach in die Brust gehechelt, weil der Bauch zu hart ist. Ja, das Abdomen kann sich überhaupt nicht entspannen beim Atmen. Alles geht nach oben, ins obere Drittel des Körpers. Und dann ist nichts mit Zirkulation und venösem Rückfluss über den Atem, übers Zwerchfell. Grundsätzlich im natürlichen Zustand wäre das Zwerchfell allerdings sehr wohl dazu in der Lage. Und wenn das so ist, formt sich der Körper dementsprechend. Ja, stellt euch Knetmännchen vor. Ja, wenn ihr jeden Tag so atmet, wenn ihr jeden Tag so viel sitzt, wenn sich Stück für Stück so ein Hohlkreuz formt, ein fester Bauch formt, dann ist die Anatomie zwangsweise über Jahre hinweg, dann entstehen Wirbelsäulen, die nichts mehr mit natürlichen Wirbelsäulen zu tun haben. Schultern, die nichts mehr mit natürlichen Schultern zu tun haben. Halswirbel, die nichts mehr mit natürlichen Halswirbeln zu tun haben. Beine, die nichts mehr mit natürlichen Beinen zu tun haben. Füße, die nichts mehr mit natürlichen Füßen zu tun haben, weil die auch davon abhängen, von der Statik im Rücken. Und dann fangen die an mit einem, oh, sie haben einen Senkspreizfuß, da müssen wir mal ein Screening machen. Ich glaube, sie brauchen Einlagen. Was für ein Schwachsinn. Brauchen keine Einlagen, kein Mensch braucht eine Einlage. Welcher Mensch soll eine Einlage brauchen? Man muss die Anatomie wieder in den natürlichen Zustand bringen. Da braucht auch niemand eine Einlage. Und wenn all diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, Ernährung inklusive der Flüssigkeit, im Trinken, im Wasser, Bewegung und der Atem aus der Natürlichkeit geraten, dann gerät eben auch die Flüssigkeitszirkulation aus der Natürlichkeit. Ja, die gerät förmlich ins Stocken. Und übrigens, als Folge daraus, wie alles schön immer miteinander zusammenhängt, gerät auch der pH-Wert dieser Flüssigkeiten aus der Natürlichkeit. Wie gesagt, schaut euch die Flüssigkeiten in der Natur an. Schaut euch einen Fluss an, der fließt gegenüber einem stehenden Gewässer. Da muss man nichts mehr zu sagen. Da muss man einfach nur hingucken. Das reicht. Und wenn diese Natürlichkeit schwindet, dann manifestiert sich was? Disease, wie der Engländer sagt. Aus der Balance geraten. Krankheit. Wie die das genannt und eingeführt haben. All diese Krankheiten Welche Namen sie auch immer führen mögen haben, so behaupte ich, ihren Grund, ihre Entstehungsursache, ihr Würzelchen, ihren Keim im Blute. Vielmehr in Störungen des Blutes. Mag dieses nun in seiner im gesunden Zustand geordneten Zirkulation gestört oder in seiner Zusammensetzung, in seinen Bestandteilen durch nicht dahingehörige schlechte Säfte verdorben sein. Habe ich mir nicht ausgedacht, gerade und zusammengedichtet. Das ist ein Zitat, was die Umstände in unseren Körpern, glaube ich, sensationell gut auf den Punkt bringt. Und dieses Zitat entstammt einem Manne, dessen Namen die meisten von euch definitiv kennen werden, aber heute nur noch von Badezusatzflaschen vom DM und dem Wasser treten. Allerdings ist das Lebenswerk von diesem Mann und seine Lehre und seine Therapie viel, viel reicher als das. Wie dieses Blutzitat meiner Meinung nach schon deutlich zeigt, nämlich, dass der ein bisschen was verstanden hat. Sebastian Anton Kneipp. Kneipp wurde 1821 in Stephansried geboren. Und zwar als Sohn einer Weberfamilie. Ja, die gab es damals noch, Weber. Die gibt es heute nur noch in Bangladesch und in Indien und in China im Keller. Und als Kneipp, als Junge, hat er selber auch zu Hause den Weber gemacht. Und zwar gut 10 Stunden im Keller als Elfjähriger. Täglich. Als Elfjähriger bin ich zur Schule gegangen, kam zurück, Hausaufgaben, ab auf die Wiese, 18 Stunden Fußball gespielt, vielleicht abends noch zum Training. Von der, was war das damals, E-Jugend vielleicht. Und dann war gut. Der saß 10 Stunden am Tag unten im Keller und hat gewebt, Leinen gewebt, Baumwolle gewebt, Hanf, denke ich, auch gewebt, weil von Hanf spricht er auch. Ja, gab es damals schon. Ist keine neuartige Erfindung, auch wenn sie uns verkaufen machen wollen, dass man jetzt Hanf entdeckt hat und daraus Deckentücher und Klamotten machen kann, um das Klima, um den Planeten zu schützen. Nein, das gab es schon. Ewigkeiten. Als junger Erwachsener ist dann Kneipps eigenes Blut, wahrscheinlich als Folge dieses Weberkellers, nämlich gemäß seinem eigenen Zitat aus der Balance geraten. Das Zitat ist natürlich weit danach entstanden, logischerweise. Das hat er nicht als 15-Jähriger rausgehauen, sondern in seinem Buch, was 1886 erschienen ist. Aber das war kurz nach Antritt zum Theologiestudium, was er gemacht hat, ist dieses Blut, sein Blut aus der Balance geraten. Und da ist Kneipp, in Anführungszeichen, erkrankt an der damals so bezeichneten Lungenschwindsucht. Heißt heute Tuberkulose. Lungenschwindsucht ist irgendwie besser, weil da weiß jeder, was gemeint ist. Lungenschwindsucht heißt, Lungengewebe verschwindet. Ganz einfach auf den Punkt, zack. Und offiziell ist es natürlich eine bakterielle Infektion, ne? Ist ja klar. Wie wir wissen, ist es natürlich keine Infektion, sondern menschliche tägliche Entscheidungen, die dazu führen, dass das Lungengewebe übersäuert, vergiftet und fermentiert und Bakterien dort aufgrund des Milieus spontan entstehen, da Stoffwechsel betreiben und das Gewebe vergiften und zum Untergang bringen. Natürlich wird es auch bei Kneipp äußere Umstände gegeben haben, habe ich ja gerade gesagt. Der Weberkeller stelle ich mir relativ hart vor. Sauerstoff, schwierig, Tageslicht, schwierig, Bewegung, ganz schwierig, eigentlich eine logische Folge, diese systematische Erkrankung des Lungengewebes. Und in Kneipps Fall war dieser systematische Zustand Fluch und Segen zugleich. Vielleicht so wie alle Situationen in jedem menschlichen Leben, egal wie schwierig und verzwickt und verzwackt die auch manchmal scheinen mögen. Die enthalten irgendwo immer eine Chance. Das ist mathematisches, hermetisches Gesetz der Gegensätze. Braucht man gar nicht drüber diskutieren. Geht nicht anders, ist immer so. Alles hat seine Entsprechung. Hell, dunkel, warm, kalt, traurig, glücklich und auch da, schwierig und leicht. Es wird immer in jeder Situation wird es beides geben. Es ist immer die Frage, wie verhält man sich? Was macht man daraus? Welcher Seite gibt man Gewicht? Natürlich sind viele Situationen ultra schwierig und ultra belastend. Aber jede Situation enthält auch dementsprechend eine Chance. Jetzt war die Kraft und die Wirkung des Wassers auf unseren menschlichen Körper keine Erfindung von Sebastian Kneipp. Obwohl, das muss man sagen, uns das heute so verkauft werden soll. Weil diese Wirkung und dieses Wissen darüber existiert wahrscheinlich, seitdem wir göttliche Wesen unsere Existenz hier gestartet haben. Wahrscheinlich, ohne jetzt das groß aufzurollen, so vor 6000 Jahren. Und jeder Zusammenschluss auf dieser Fläche hier, jeder Zusammenschluss von Menschen, hat das Wasser eingesetzt. Ja, die Griechen, die Römer, arabische Kulturen, asiatische Kulturen, afrikanische Kulturen, ganz egal. Heute zum Beispiel kennen und nutzen wir das türkische Hammam-Dampfbad. Sensationell. Ich bin so ein Dampfbad-Fan, könnt ihr euch nicht vorstellen. Finnische Sauna, sensationell, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin so ein Sauna-Fan. Die heißen, vulkanischen, schwefelhaltigen Onsen-Quellen in Japan. Jetzt würde ich gerne sagen, ich bin so ein Onsen-Fan, aber ich war noch nie in Japan. Wir sprechen die ganze Zeit darüber, mit Laura vielleicht mal dahin zu fliegen, nach Kyoto und so weiter, so eine kleine Japan-Rundreise zu machen, weil diese Onsen-Quellen sind schon sehr, sehr verlockend. Oder auch überall, wo Vulkane stehen, ja, auch auf Costa Rica zum Beispiel, gibt es diese heißen Quellen. Ich war selber schon in einer auf Bali. Da sind wir morgens um 4 Uhr auf den Mount Batur, auf einen Vulkan gestiegen, war sensationell. Wer da mal in der Nähe ist, Mount Batur, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und dann beim Abstieg, nach dem Abstieg mittags, als es schon hell war, logischerweise, sind wir an so einer heiße Quelle, unten am Fuße des Vulkans. Ja, und auch die kalten Bäder, die heute absurderweise erst kalt sind, wenn die in minus 3 Grad kalten, zugefrorenen Seen stattfinden, das sind keine Erfindungen der Neuzeit. Weil weit, weit vor Kneipps Geburt in 1821 haben die Römer zum Beispiel in ihren Städten ganze Strukturen errichtet, in denen man zur Wassertherapie zusammengekommen ist. Antonius Musa soll schon 23 vor dem König Jesus Christus, den Kaiser Augustus, mit kalten Bädern geheilt haben. Ohne das jetzt zu verifizieren. Ich will auch nicht hier sagen, ja, es war genau so, es waren die Römer, das war deren Königreich, blablabla. Aber auch wenn das nicht stimmt, werden uns diese Informationen gegeben und nicht umsonst gegeben. Und nachdem man dann die Menschen damit programmiert hatte, kurzzeitig, dass Wasser Infektionskrankheiten übertragen würde, anstatt zu heilen, ist man im 18. Jahrhundert in Person von Théophile de Bourdieu in Frankreich wieder zurückgekommen zur Wassertherapie, zur Hydrotherapie, wie man das nennt, Hydrowasser. In Deutschland gab es auch Menschen. In Deutschland waren das zu dieser Zeit zum Beispiel Vinzenz Priesnitz oder Johann Sigmund Hahn, dessen Buch Kneipp übrigens dazu brachte, den Versuch zu unternehmen, sich mit Hilfe von Wasser zu heilen, bezogen auf die Tuberkulose. Zu der Zeit, relativ interessant, befand Kneipp sich nämlich in Grönebach, wo den ein befreundeter Pfarrer der Familie, Dr. Matthias Merkle hieß der, hergeholt hat, nachdem an Kneipps 20. Geburtstag das Familienhaus abgebrannt ist und mit dem Familienhaus auch sein Erspartes, was er für das Theologiestudium zurückgelegt hatte. Kneipp hatte immer den Traum, Theologie zu studieren. Stellt euch das mal vor, heute ein Mensch, der sagt, mein Traum ist es, Theologie zu studieren. War noch eine andere Theologie damals. Weil es gibt einen Einblick da rein, welche Rolle Geistliche damals hatten. Die eben halt nicht unter jesuitischer Kontrolle standen, die wir auch schon sehr im Detail besprochen haben, unsere jesuitischen Freunde bzw. Feinde. Nämlich der eigentliche Sinn dieser Geistlichen war die Weitergabe von Wissen, teilweise von okkultem, von geheimem Wissen. Die Tuberkulose bei Kneipp wurde zu einem relativ großen gesundheitlichen Problem, weswegen der dann angefangen hat, täglich kalte Bäder zu nehmen, gemäß Johann Sigmund Hahn, nämlich in der Donau. Die ist relativ kalt. Und im Herbst und im Winter sehr, sehr kalt, kann ich euch sagen. Wenn ich damals, als ich in Ingolstadt gespielt habe, dieses Kneipp-Ding und dieses Wassertherapie-Ding Wissen schon gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch des Öfteren mal reingegangen, morgens im Winter. Und Kneipp hat das gemacht. Der hat Bäder in der kalten Donau genommen und hat angefangen, Wasserwickel zu praktizieren, gemäß unserem Freunde Johann Sigmund Hahn. Mit Sicherheit war das nicht das Einzige, mit Sicherheit gepaart mit dem Einfluss von Heilkräutern und der Ernährung, die die Wiederherstellung der Balance gefördert haben. Das ist klar, weil Kneipp den Patienten in seinem Zentrum später ebenfalls quasi auf diese Therapieform gesetzt hat und sich zu dem Thema auch ganz klar geäußert hat, zum Thema Ernährung und zum Thema Kräuterlehre. Die hat er in seinem Wasserbuch aus 1886 auch aufgeführt, Heilkräuter mit deren Wirkungen. Was passiert also? Sein Gesundheitszustand verbessert sich drastisch. Und nur ein Jahr später, weil er eben gemerkt hat, okay, krass, das funktioniert, hat er angefangen, Studienkollegen zu behandeln. Er hat also seine Balance, nicht Dis-Ease aus der Balance, aus der Leichtigkeit, sondern er hat seine Balance zurückerlangt und somit halt Gesundheit. Und hat 1852 sein Studium abgeschlossen und hat dann mithilfe des Wassers einen sehr großen Frevel begangen, seinen ersten, nämlich der hat eine Frau geheilt, die an starkem Durchfall erkrankt war. Cholera ist nichts anderes, was Cholera ist. Durchfall. Cholera ist so eine Geschichte, die kann ich Menschen über, ist absurd, ne? Die kann ich Menschen über Wasser hinzufügen. Trinkwasser verseuchen. Dann hat eine Person aber im Handumdrehen Cholera. Auf jeden Fall hat Kneipp diese Frau geheilt. Und dass die Lage in 1852 nicht gänzlich anders war als heute, zeigt der Fakt, dass der daraufhin angezeigt wurde, wegen, sensationeller Ausdruck, Kurpfuscherei. Einmal wegen Kurpfuscherei angeklagt und dann hat ein Apotheker ihn ein Jahr später, was sonst ein Apotheker, ihn ein Jahr später wegen, auch sensationell, Gewerbebeeinträchtigung angezeigt. Ja, ist ja klar, der Kneipp nimmt dem ja die Kunden, der ist ja eine Gefahr. Gewerbebeeinträchtigung. Also, was ich sagen will, heilen war auch damals nicht wirklich gern gesehen und wir reden von 1852. Wir müssen uns immer darüber bewusst sein, wie lange diese andere Seite schon da ist und existiert. Der Luzifer, der Satan, der war immer da. Und was die für vor 160 Jahren schon für ein System gefahren sind. Ja, da ist jemand gekommen, der hat sich von der Tuberkulose geheilt, hat eine Frau, die an Cholera erkrankt war, hat er geheilt, hat gesagt, pass mal auf, Freunde, mit Wasser können wir Einfluss nehmen. Und zack, gingen die Spielchen los. Also, deswegen wird Kneipp ins legendäre, ins Allgäu versetzt, nach Bad Wörishofen, wo er das Kloster, in dem er dann gelebt hat, in eine quasi Kneipp-Praxis transformiert hat. Relativ erfolgreich. Jahr für Jahr sind da mehr und mehr und mehr Menschen hingepilgert nach Bad Wörishofen, um sich von diesem Kollegen behandeln zu lassen. So viel kurz und knapp nur zu Kneipps Lebensweg. Die Frage ist am Ende des Tages, wie sahen jetzt die Behandlungen von Kneipp im Detail aus? Und worauf haben die abgezielt? Klar, worauf zielen die ab? Auf Balance wiederherstellen, auf Gesundheit. Aber warum haben wir im Intro jetzt nochmal dieses Thema Zirkulation so detailliert aufgerollt, damit es jeder versteht und diese Basis hat? Überraschung vorweg, Kneipps-Anwendungen konzentrieren sich natürlich auf eben genau diese Zirkulation der Körperflüssigkeiten, vor allem die Zirkulation des Blutes, weil der für sich ein ganz klares Prinzip erkannt hat und diese Vorgehensweise in drei Phasen auch beschrieben hat in seinem Buch 1886. Heißt Meine Wasserkur, kann ich jedem empfehlen. Meine Wasserkur von Kneipp. Darin beschreibt er die Ganzheitlichkeit und die Verbundenheit von jeder Körperzelle mit der anderen sehr, sehr treffend, wie ich finde. Wenn ich mit dem Fuße oder mit einer Axt an den Stamm einer jungen Eiche schlage, so bebt der Stamm. Es zittert jeder Ast und es bewegt sich jedes Blatt. Wie verkehrt wollte ich schließen, das Blatt zittert, es muss angegriffen, von irgendeinem Gegenstande berührt worden sein. Nein, weil der Stamm zittert, zittert auch der Ast und das Blatt als Teil und Teilchen des Stammes. Die Nerven sind solche Äste am Baume des Körpers. Ich finde, immer wenn ich solche Dinge lese aus dieser Zeit, kommt es mir hoch, wenn ich realisiere, was mit der deutschen Sprache passiert ist und wie die verhunzt wurde absichtlich über die Jahre. Wie schön das zu lesen sind, was das eigentlich für eine flüssige Bildsprache ist. Die Sprache klingt noch ganz anders. Ja. Ist wahrscheinlich mit jeder Sprache passiert. Nicht wahrscheinlich, ist mit jeder Sprache passiert. Aber ist trotzdem beschissen. Weil das ist für mich was ganz anderes, so zu sprechen und so zu lesen. Hat eine ganz andere Hochachtung, hat einen ganz anderen Stil, eine ganz andere Klasse. Wenn man heute mit Jugendlichen spricht, Gottes Willen. Auf jeden Fall, wenn ihr das Zitat jetzt nehmt, war Kneipp klar, dass es nicht darum gehen kann, sich Stellen isoliert anzuschauen, an der sich halt eben ein Symptom äußert. Ja, und damit, wie wir wissen, hat er absolut recht gehabt. Ja, bei chronischen Kopfschmerzen ist nicht der Kopf das Problem. Bei Allergien ist nicht die laufende Nase der Auslöser. Bei Multipler Sklerose ist es nicht der sich auflösende Nerv, der die Ursache darstellt. Nee. Und darauf basierend spricht Kneipp von drei Phasen seiner Behandlung. Auflösen, ausleiten, kräftigen. Seine Wasserkur, so hat er das beschrieben, habe eben nicht das Ziel, Symptome zu behandeln, sondern die Wurzeln, Zitat, die Wurzeln der Krankheit auszuhebeln. Auszuheben. Die Wurzeln der Krankheit auszuheben. Was auch sonst. Alles andere als das nennt sich Schulmedizin und ist einfach nur töricht und dumm und führt nicht zu Gesundheit und Balance. In allen anderen Bereichen des Lebens ist es jedem von uns eigentlich klar. Wenn ich einen Platten habe, egal am Fahrrad oder am Auto, dann halte ich auch nicht jede 15 Kilometer an, um dann den Reifen aufzupumpen und dann wieder 15 Kilometer fahren zu können, um dann wieder anzuhalten und zu pumpen. Ich gehe hin und lasse die Ursache für diese schwindende Luft beheben. Und Kneipp geht's im Detail darum, erstens die Krankheitsstoffe im Blut aufzulösen. Wie gesagt, das ist ein Zitat. Eins, Krankheitsstoffe im Blut auflösen. Wie gesagt, das Blut ist unser wichtigstes Organ. Und unser Körper ist in seiner Gesundheit von der Reinheit des Blutes abhängig. Wenn ich das Blut reinige und da nur das unterwegs ist, was da unterwegs sein soll, habe ich eine große Chance, gesund zu sein. Für mich ist allerdings Kneipp ein Punkt dabei nicht ganz bewusst, beziehungsweise ich würde einen anderen Punkt auf Platz 1 setzen. Weil wie wir wissen, hält der Körper dieses Blut in seiner Reinheit und in seinem pH-Wert immer rein und stabil, solange es geht. Zudem so gut es möglich ist, sagen wir mal so. So gut es möglich ist, damit das Überleben gesichert ist. Wenn ihr als 15-Jähriger zum 567. Mal in eurem Leben ein Ei esst, kommt übrigens hin, wenn ihr mit, sagen wir mal, fängt man mit 6 Jahren an, wenn man 15 ist, also 9 Jahre später, sind 2007 weit über 3000 Tage, ja, kommt hin. 3000 Tage und dann jeden 6. Tag ein Ei, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, wenn ihr als 15-Jähriger zum 567. Mal in eurem Leben ein Ei esst, da wird der Körper nicht hingehen und diese Mikrotoxine aus dem Ei lange im Blut mit sich herumtragen. Macht er schon lang genug, 4-5 Stunden, wo das Immunsystem quasi aber so was von einen Job hat, dass es für andere Aufgaben komplett ausgeschaltet ist. Logischerweise macht er das, weil diese Bestandteile, gemäß der Theorie von Kneipp, aus diesem Ei den pH-Wert gefährden würden. Die würden das Überleben gefährden. Genauso, wenn ihr Cola trinkt. Da würden so viele Stoffe in dem Blut landen, die Kneipp da raus haben will, dass man eigentlich direkt tot umfallen würde. Punkt. Aber der Körper macht was mit diesen Mikrotoxinen? Logischerweise, der bringt sie sofort aus dem Blut, um das Leben zu sichern, das Überleben zu sichern. Der wirft die ins Gewebe. Ja, sofern es die nicht mehr über Urin, Stuhl, Schwitzen und Atem aus dem Körper gebracht werden können. Heißt, ein Mensch, der täglich Eier isst oder auch Fleisch isst und Cola trinkt, verdreckt sein Gewebe von Tag zu Tag mehr. Der erste Punkt wäre also der für mich, diese Stoffe aus dem Zwischenzellraum ins Blut zu leiten, aus dem Zwischenzellraum aufzulösen. Und dann kommt Kneipps erster Punkt. Aber natürlich hat er mit dem, was das Blut anbetrifft, vollkommen recht. Und das war noch eine andere Zeit. Und ich bezweifle, dass die Menschen damals den Verdrecktheitsgrad unserer Gesellschaft heute hatten. Der zweite Punkt, das Aufgelöste auszuscheiden. Ja, der weiß auch, dass die Stoffe nicht einfach durch Zauberhand verschwinden, sondern dass sie das Innere des Körpers, den Körper verlassen müssen. Durch eben die vier Wege, Urin, Stuhl, Schwitzen, Atem. Zum Wie, bei Kneipp kommen wir gleich. Danach kommt Punkt 3, der da lautet, das gereinigte Blut wieder in Zirkulation zu bringen. Wieder in Zirkulation zu bringen. Das heißt, er weiß auch, durch die Verdreckung, durch die Problematik, gibt es irgendwo ein Problem in der Zirkulation. Das ist ihm bewusst. Und die vierte Geschichte ist, den Körper zu stählen, zu neuer Tätigkeit zu kräftigen. Dass der Kneipp sich anderen Zusammenhängen genauso bewusst war, deutet er übrigens ganz klar an in seinem Buch. Da schreibt er ebenso wichtige Kapitel wie über die Abhärtung, während zu schreiben, über die Ernährung, Kleidung und Lüftung. Es soll nur angedeutet werden, dass bezüglich der Ernährung bei mir die Hauptregel lautet, trockene, einfache, kräftige, nicht verkünstelte, ja, nicht industrialisierte, logischerweise heißt das, nicht verkünstelte, nicht aus der Natürlichkeit gebrachte, Hausmannskost und das unverfälschte Getränk, das in jedem Quell der liebe Herrgott spendet, ist dem Menschenkörper am besten und förderlichsten. Ja, was ist das für ein Getränk? Das in jedem Quell der liebe Herrgott spendet? Cola? Bier? Fanta? Sprite? Matcha? Nee, Wasser. Und fokussieren wir uns jetzt aber mal auf die Zirkulation und Kneipps Vorgehensweise und eigentliche Therapie. Und als Grundlage dafür, noch eine weitere Grundlage, heute gibt es nur Grundlagen, schauen wir uns dafür an, wie der Körper auf Temperaturen bzw. auf kühles Wasser reagiert. Heute ist das eine hippe Sache, wie ich eben auch schon gesagt habe. Eisbaden bis zum Nahtoderlebnis, bis man das Licht am Ende des Tunnels sieht. Eisbaden bis zum Nahtoderlebnis, wie bei Wim Hof oder die Eisbecken-Kryotherapie im Sport, beziehungsweise heute auch schon bei Otto-Normalverbrauchern. Und Menschen, die diese Dinge praktizieren, die merken das Zitat, dass das irgendwie gut tut. Irgendwie fühlt man sich danach belebter als vorher. Der Muskelkater ist irgendwie weniger und die Vitalität ist eine andere. Die wissen aber eigentlich nicht, was sie da machen, warum oder wieso. Und ob das, was sie da machen, wirklich sinnig ist, aufgrund der Anatomie des Körpers. Was passiert also jetzt genau, wenn wir kaltes Wasser betreten? Nehmen wir zum Beispiel mal das Mittelmeer im Winter. Keine Ahnung, 16 Grad. Und wir wissen, dass unsere Körpertemperatur, unsere natürliche Körpertemperatur bei knapp 37 Grad liegt. Und wir sind keine wechselwarmen Wesen, ja, wie zum Beispiel Reptilien, die ihre Temperatur beliebig hoch und runter fahren können, regulieren können, in großem Ausmaß. Das heißt allerdings nicht, dass sich unsere Körpertemperatur nur dann ändert, wenn es zum Beispiel einen Schiefstand gibt und der Körper Fieber kreiert von 39, 40 Grad. Weil ab dem Moment, wo wir das 16 Grad kühle Mittelmeer betreten, hat der Körper nur noch ein Ziel. Das da lautet, die Körpertemperatur aufrecht erhalten. Würde der das nicht tun, was wäre das Ergebnis? Blaue Lippen, wie bei Leonardo DiCaprio in Titanic. Die Zirkulation des Blutes würde mit der Zeit stoppen. Und wenn das passiert, passiert was? Der Sauerstoff kann nicht mehr ausreichend in die Zelle gebracht werden. Nennt man dann Zyanose. Kennt ihr das, wenn Kinder blaue Lippen bekommen zum Beispiel? Dann besser mal schnell raus aus dem Wasser. Und das ist auf Dauer mit dem Überleben nicht vereinbar. Zirkulation, der Tod würde eintreten. Ja, die Zirkulation würde quasi stoppen. Der Körper kann seine Temperatur nicht mehr aufrechthalten. Der Körper kann die Körperzellen nicht mehr mit Sauerstoff versorgen. Der kann das CO2 nicht mehr rausbringen und andere Gase und Säuren. Jetzt sind allerdings nur wenige Menschen, bis keine Menschen so dumm, sich 2 Stunden in dem Wasser aufzuhalten, bis der Tod eintritt. Die meisten werden das Wasser nach kurzer Zeit wieder verlassen. Und der Körper wird als Reaktion auf das kühle Wasser, übrigens schon Sekunden, sofort, Sekunden nach Betreten des Wassers, und auf dieses Vorhaben, seine Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, seine Blutbahn in ihrem Durchmesser verändern. Gehen wir ins kalte Wasser, tritt die Vasokonstriktion ein. Das Muskelgewebe der Blutgefäße, das Umliegende um die Gefäßwand, wird auf die Wand der Blutbahn einwirken. Da passieren dann so chemische Abläufe, wie zum Beispiel das Calcium einströmt. Die Schulmedizin auch ganz clever, so setzen die Calciumblocker ein, um den Blutdruck gezwungen zu senken. Da sagen die einfach, wir geben dir jetzt Medikamente, dann kann das Calcium nicht mehr da rein. Dann kann das nicht mehr da rein und der Körper kann die Blutbahn nicht mehr engstellen. Super, super, dann geht der Blutdruck erst gar nicht hoch, obwohl der Körper den Blutdruck eigentlich hochbringen will. Toll. Auf jeden Fall strömt da Calcium ein, dann wirkt die Muskulatur auf die Gefäßwand und drückt die ganz leicht zu. Und dann wird der Durchmesser dieser Blutbahn sich verengen. Vasokonstriktion. Hat was zur Folge? Der Widerstand in diesem Gefäß wird größer oder kleiner? Natürlich größer. Der Widerstand im Gefäß wird größer. Der Taktgeber, unser Herz, steigert dann die Zirkulation durch erhöhten Druck, um Temperatur zu kreieren. Durch dieses Zusammenziehen, die Konstriktion der Blutbahn, wird in diesem komplizierten Rohrsystem der Blutbahn automatisch mehr Blut in diesen Bereich strömen. Dafür reicht 16 Grad kaltes Wasser. Gut zuhören. Dafür reicht 16 Grad kaltes Wasser. Kein Mensch braucht dafür 4 Grad oder gar minus 4 Grad kaltes Wasser. Es sei denn, um sagen zu können, heute Morgen war ich 8 Minuten in 4 Grad kaltem Wasser. Krass, oder? Durch diese Konstriktion wird der Widerstand gesteigert. Und wenn ich dann hingehe und das Meer nach 30 Sekunden, nach einer Minute, nach 2 Minuten wieder verlasse, passiert was? Die Blutbahn dilatiert wieder, die wird wieder weit, die gewinnt an Durchmesser und der Widerstand verschwindet. Folge, stellt euch das vor, ihr drückt eine Blutbahn ab auf die Hälfte, Widerstand wird geringer, der Blutstrom wird geringer, ihr habt eine Faust geformt, die wird weiß und dann dilatiert die wieder und da kommt eine Flutwelle an Blut an, das dann eben genau an diese Stelle strömt, um die es geht. Sehr, sehr wichtig für Kneipps Therapie. Wenn allerdings jetzt diese Konstriktion, die Zusammenziehung der Blutbahn chronisch passiert, dann ist das ein relativ sehr großes Problem, weil dann ist der Herzdruck chronisch erhöht und der Druck im Gefäßsystem. Und dann nehmen die Gefäße auf Dauer anatomischen Schaden. Wenn das im Detail passiert, schaut euch mal Poisseuse Law an. P-O-I-S-S-E-I-U-L-L-E-S. Poisseuse Law. Aus 1838. Ganz kurz zusammengefasst, das thematisiert die Auswirkung von Radius, Durchmesser und Länge eines Gefäßes auf den Fluss, den Druck in dem Gefäß. Sehr interessant. So funktioniert eigentlich unser Gefäßsystem im Körper. Und meistens wird die Verringerung des Durchmessers, wenn man jetzt nicht gerade im kühlen Meer schwimmt, wodurch passieren? Durch die täglichen individuellen Entscheidungen eines Menschen, die da heißen, im negativen Falle, Zucker, Weißmehl, Eier, Fleisch, Milch, Käse, Chips, Gummibärchen, Bier und Wein. Folge sind logischerweise arterielle Schäden und die Entstehung von in Anführungszeichen Plaque, mit dem der Körper die Schäden reparieren muss in dem Gefäß. Muss. Kann die Risse nicht offen lassen, dann verbluten wir innerlich. Blöde ist nur, dass sich dadurch, wenn der Körper sich um diese Stellen kümmert, ohne dass wir zurück zur Natürlichkeit finden, zur natürlichen Ernährung, dann könnte der das anders lösen. Blöd ist nur, dass sich dadurch zwangsweise der Durchmesser verringert und somit der Druck logischerweise chronisch erhöht. Und die Folge davon ist die Dysfunktion dieser arteriellen Gefäßwand, des Endothels. Wer die kürzlich veröffentlichte Nasenatmungsfolge gehört hat, der wird wissen, was dieser Zustand mit sich bringt, Dysfunktion der arteriellen Gefäßwand. Es entsteht kein Stickstoffoxid mehr. Wofür war Stickstoffoxid im Blut nochmal so wichtig, wenn man sich die Anspannung der Gefäßwand und die Entspannung anschaut? Stickstoffoxid ist ganz, ganz entscheidend für die Entspannung des Gefäßes, damit der Blutdruck wieder sinken kann. Mit Mundatmung und Arteriosklerose, das heißt die Verkalkung des Gefäßes, befinde ich mich also in einem absolut lebensgefährlichen Teufelskreis. Nicht lebensgefährlich für morgen, auch nicht für übermorgen, aber lebensgefährlich mitunter für in ein oder zwei oder drei Jahren, wenn ich nichts ändere. Der Körper ist da sehr tolerant. Wenn dann Herzinfarkte mit 50, 55, 60, 65, 70 auftreten, da war der über Jahrzehnte sehr, sehr tolerant. Immer noch gehen in Deutschland jährlich 34% der Tode auf Herz-Kreislauf, in Anführungszeichen Erkrankungen, zurück. Erkrankungen, klar. Der Körper toleriert das, einen Verschluss vom arteriellen Gefäß bis 90%. Müsst ihr euch mal wegtun. 90%. Bis 89% habt ihr noch die Möglichkeit zu sagen, so, jetzt esse ich Sellerie und esse Salate und trinke richtig Wasser und lass all das Gift aus meinem Körper. Denn dann würde das alles wieder abgebaut, logischerweise. Ich weiß, wie ich mich bewege, ich bewege mich, mein Blut zirkuliert. Bis 90%. Ihr habt bis 89,9% die Möglichkeit. Ist das Gefäß zu 90% verschlossen, je nachdem welches Gefäß es ist, kommt es zum Herzinfarkt oder Schlaganfall. Ist übrigens das Gleiche. Ja, da, zwischen den beiden gibt es keinen Unterschied. Einmal ist nur ein Gefäß betroffen, was den Kopf versorgt, dann reden wir vom Schlaganfall, und einmal sind es die Herzkranzgefäße. Sehen wir jetzt, wie wichtig die Nasenatmung wirklich ist in Verbindung mit Stickstoffoxid? All diese Mechanismen macht Kneipp sich in seiner Therapie, oder hat er sich zunutze gemacht, von Kontraktion und Dilatation, von An- und Entspannung. Sind wir wieder bei Gegensätzen. An- und Entspannung. Um all seine Prinzipien, diese drei, auflösen, ausleiten, kräftigen, in die Tat umzusetzen. Ja, beim famosen Kaltwassertreten zum Beispiel, das jeder irgendwie kennt, mit dem Namen Kneipp in Verbindung bringt und irgendwo in einem Spa schon mal gesehen hat. Im Spa nicht, Spa, war früher die Supermärkte, gibt es noch? Nee, in einem Spa natürlich schon mal gesehen hat. Im Storchengang ganz langsam durch kaltes Wasser warten. Ja, kühles Wasser zur Gefäßverengung mit gleichzeitiger Aktivierung der Muskelpumpe, ja, wir haben eben darüber gesprochen, venöses System und so weiter, braucht eine Muskelpumpe, Blut quasi in die Füße fließen lassen und gleichzeitig den venösen Rückfluss hoch zum Herzen stimulieren. Was man allerdings seltener beziehungsweise nie in Spa-Zentren sieht oder in irgendwelchen Wellness-Tempeln, sind Güsse, Wickel oder Auflagen nach Kneipp. Und werfen wir mal einen Blick auf diese konkrete therapeutische Vorgehensweise an zwei Beispielen und starten mit einer Kneippschen Begießung. Jetzt begieße ich mich erstmal. Kurz einen Schluck trinken. Oberstes Gebot bei Güssen ist bei Kneipp, gut zuhören, an der herzentferntesten Stelle zu beginnen. Und genau das zu vermeiden, was heute so cool ist, Schockwirkungen, ist nicht angesagt im Körper. Schocktherapie ist cool darstellbar, wenn man ein Loch in einen zugefrorenen See reinhackt, das alles filmt und dann nackt oder in Unterhose da reinspringt und das Video davon hochlädt. Toll, super. Alles schön und gut. Aber ist Lebensgefahr. Ja, diese Schockwirkung, sagt Kneipp, auf gar keinen Fall gilt es zu vermeiden. Und man verwendet bei diesen Güssen auch keinen Kärcher Hochdruckreiniger, sondern einen sehr sanften Schlauch, der einen Wasserstrahl erzeugt, der die angezeigten Stellen, die man behandeln will, sanft benetzt. Ja? Das Wasser bildet ein Netz über die Wade zum Beispiel und sich auf der Haut ausbreitet. Damit kann ich dann was machen? Ich kann ganz lokal auf Gefäße einwirken. Aber gleichzeitig, und das merkt man sofort, wenn man die Anwendung erhält oder selber macht, auch die großen Gefäßstämme und auch die Durchblutung ganzer Organe wie Darm, Leber, Lunge oder Herz zum Beispiel stimulieren und darauf einwirken. Allerdings die Vorgehensweise dabei relativ entscheidend und maßgeblich dafür, wenn man das gesundheitsfördernd machen will und vor allem eine Wirkung erzielen möchte, die man beabsichtigt. Gerade jetzt im Sommer bei warmen Temperaturen und dicken Unterschenkeln und Füßen, da sehe ich die Leute schon wieder rumlaufen mit ihren fetten Waden und fetten Füßen, weil sie keine Zirkulation haben, weil sie sich nicht bewegen, weil sie das, was oben in den Mund reinwerfen, der absolute Scheiß ist. Die sitzen eine Viertelstunde, bam, sind die Füße doppelt so groß. Aber gerade jetzt im Sommer sehr empfehlenswert, bei dicken Unterschenkeln und dicken Füßen, bei sehr, sehr vielen Menschen, der Kneippsche Knieguss. Da zum Beispiel, um das mal zu zeichnen, damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, da geht man vom rechten Fuß, herzentfernteste Stelle, rechter Fuß, nicht der linke, weil das Herz ist auf der linken Seite. Der Kreislauf funktioniert von links nach rechts wieder hoch zum Herz. Rechter Fuß, herzentfernteste Stelle. Rückwärts über den Vorderfuß zur Ferse, die Wade hoch bis zur Kniekehle, um dann da den Schlauch so auszurichten, dass das Wasser die Wade, wie eben besprochen, benetzt. Da wird man schon sofort einen Effekt spüren und die angekurbelte Zirkulation spüren. Natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Immer davon abhängig, in was für einem Zustand der Mensch ist. Ob sein Zwischenzellraum gesund ist, ob der normalgewichtig ist, wie seine Zirkulation generell ist, wie die Bluteigenschaften und Zirkulationseigenschaften des Blutes sind, wie die Konsistenz des Blutes ist. Die Koagulation nennt man das medizinisch. Man wird diese Zirkulation umgehend spüren, wenn man dann oben in der Kniekehle ist. Weil wenn nicht, hat man entweder die Beziehung zu seinem eigenen Körper aufgegeben oder man hat einen arteriellen Verschluss und sollte sofort den Notarzt rufen. Von da geht man dann an der Innenseite des Unterschenkels zurück in Richtung Ferse und startet es selber am linken Fuß. Ja, man macht 2-3 Runden, dann auf die linke Seite. Wenn man bei der linken Seite an der Kniekehle angekommen ist, wechselt man einmal schnell rüber, bupp, in die rechte Kniekehle wieder und dann direkt wieder zurück nach links, um da dann runter bis zur Ferse zu wandern. Und natürlich macht man dasselbe Spiel dann auf der Vorderseite des Unterschenkels, wo man versucht, eine Begießung des Schienbeins zu vermeiden, wie Kneipp das sagt. Indem man nämlich seitlich des Schienbeins die am seitlich des Schienbeins liegende Fibularis- und Peroneusmuskulatur entlang hochgeht und dann die innenliegende Soleusmuskulatur wieder runterfährt. Nicht direkt über den Schienbeinknochen. Wir wollen die Gefäße und die Muskulatur umliegend erwischen. Und das Ganze hört sich jetzt an wie eine lokale Begießung mit Wirkung auf Unterschenkel und vielleicht Füße und Sprunggelenk und so weiter. Aber das ist die mitnichten ausschließlich. Wie Kneipp das mit der Axt und dem Baum gesagt hat, wie er das geschrieben hat, der Nerv zittert auch an anderer Stelle und wird von der Zirkulation in seiner Funktion definitiv begünstigt. Wenn ich so eine Begießung mache, dann nehme ich direkten Einfluss zum Beispiel auf die Harnwege und den Dickdarm. Logisch, weil die Nervenäste da unten, wo ich diese Begießung mache, wie der Peroneusnerv zum Beispiel, die entspringen wiederum größeren Nervenstämmen wie dem Ischias weiter oben, der wiederum dem Rückenmark entsprungen ist und der direkten Einfluss auf die Bauchmuskulatur hat, die den Dickdarm umgibt und ansteuert. Es ist in unserem Körper, vergesst das, irgendwas isoliert zu betrachten. Zu sagen, oh, mein rotes Ohrläppchen ist rot. Was kann ich da für eine Creme drauf schmieren? Alles ist miteinander verbunden. Der Körper ist eine Einheit. Ja, das, was wir nicht sind, eine Einheit, die zusammen funktioniert. Okay, die meisten Körper funktionieren auch nicht mehr zusammen, weil wir darauf einwirken mit unseren Spatzenhirnen. Aber generell im natürlichen Zustand wäre das so. Der Körper ist eine Einheit. Es gibt kein Dezernat, das von einem anderen Dezernat abgeschnitten ist. Kein Element ist als getrennt und separiert zu betrachten. Kein Puzzleteil dieses Systems. In der traditionellen chinesischen Medizin zum Beispiel gibt es das Prinzip des Energieflusses von Organen. Ja, absteigende und aufsteigende Energien. Und Menschen zum Beispiel, die einen zu großen Blutfluss in den Kopf haben. Wenn ich tägliche Unterschenkelgüsse anwende nach Kneipp, bin ich zum Beispiel in der Lage, das Blut umzuverteilen. Weil ich das durch diese Anwendung und Wirkung, durch diese kühle Anwendung in die Unterschenkel führe und ziehe, weil ich es aktiv umverteile. Logisch, das Blut wird ja nicht in 5 Sekunden produziert. Komm, wir machen jetzt hier Blut, zack, ab in die Unterschenkel, das ist kaltes Wasser, da steht jemand mit dem Gartenschlauch. Das heißt logischerweise, dass die Blutkonzentration durch diese Anwendung an anderer Stelle geringer werden muss. Und deswegen kann ich damit auch jemanden behandeln, der einen zu starken Blutfluss im Kopf hat, der immer eine rote Birne hat. Und ganz, ganz wichtig am Ende der Kneippschen Anwendung, niemals wird die begossene Stelle abgerubbelt oder abgetrocknet. Maximal wird die mit den Händen abgewischt oder abgetupft. Vergesst das mit dem abgetupft. Abwischen mit den Händen oder gar nicht dran gehen. Weil am besten lässt man den Körper die komplette Trocknung selbst vornehmen. Weil ansonsten nimmt man sich diesen Effekt der gewünschten Erwärmung und der Zirkulationssteigerung. Der Körper trocknet das von selbst, weil der die Zirkulation erhöht. Und das ist das, was wir haben wollen. Probiert es mal nach dem Duschen. Macht es mal bitte. Geht duschen, am Ende duscht ihr euch 16 Grad, kühl ab für 20 Sekunden. Nicht abtrocknen, sondern aus der Dusche steigen. Ja, dann wird der Boden halt mal ein bisschen nass, kann man danach trockener machen oder man hat halt den Teppich ausgerollt und ein Handtuch hingelegt. Und zieht euch danach ein Baumwoll-T-Shirt, eine Baumwollhose oder Leinen oder Hanf an. Natürliche Materialien, wie Kneipp eben auch schon angedeutet hat, auch ein ganz großes Thema. Natürliche Kleidung. Da passieren sehr, sehr interessante Dinge nach so einer Dusche, wenn man sich die Baumwollhose angezogen hat, ein Baumwoll-T-Shirt. Zirkulationstechnisch sehr, sehr interessante Dinge. Und auch temperaturtechnisch auf den eigenen Körper bezogen. Ich kann euch das sagen, macht das mal im Winter, wenn ihr denkt, oh, ist zu kalt, ist zu kalt. Ich sag euch, wenn ihr euch dann angezogen habt, dann wird euch so warm, das ist der Wahnsinn, das mal wirklich wahrzunehmen und zu verstehen, dadurch, dass man es macht. Das ist immer das beste Lernen. Dinge zu verstehen, dadurch zu verstehen, dass man sie macht und erlebt. Eine andere sehr interessante Kneipp-Anwendung sind seine Wickel, beziehungsweise die Auflagen. Bei Körperauflagen von Kneipp wird ein Leintuch in kühles Wasser getränkt. 16 bis 18 Grad ist das bei Kneipp. Kein Eiswasser. und gut ausgefrungen wird es dann nach Rauch. Um es dann auf den Leib aufzulegen. Deswegen nennt er die auch Leibauflagen. Das ist auch so ein Wort, das wird heute niemand mehr verwenden. Der Leib. Körper oder Leib würde niemand mehr sagen. Sensationelles Wort. Und zwar kommt dieses Tuch auf den Leib, auf das Sonnengeflecht, von Rippe bis Hüftbeginn. Und bei diesen Auflagen kommt dann immer ein Zwischentuch drüber. Und dann wird dieses ganze Konstrukt mit einer Wolldecke einmal umlaufend, ja, Rücken und Bauch, zugebunden. Logischerweise so, dass man noch atmen kann. Kein Knoten rein, entspannt drumgelegt. Wir machen das oft in letzter Zeit, eigentlich fast jeden Abend. Gehen dann um 23 Uhr ins Bett, dann kommt die Auflage drauf und dann nehmen wir die ab. Entweder wenn wir nachts irgendwann wach werden, oder es kommt aber auch vor, dass die morgens um 6 Uhr immer noch umgebunden ist, weil wir nicht wach geworden sind. Und wir die dann abnehmen, wenn wir aufstehen. Das ist eine sehr, sehr angenehme Wirkung auf alle Bauchorgane und vor allem den Verdauungstrakt. Weil schon beim Auflegen und Umwickeln wird man wahrscheinlich merken, dass der Bauch anfängt zu arbeiten, der fängt an zu gluggern, da passiert was. Weil Blut in Richtung Darm gezogen wird und in diese umliegende Muskulatur fließt, die den Darm stimuliert. Ja, wenn ihr sagt, mein Magen knurrt oder ich höre Darmgeräusche, dann ist das Muskulatur, die Darmwand stimuliert, damit der Nahrungsbrei dort durchgeschoben wird. Kneipps Königsdisziplin. Der Auflagen und der Wickel ist der spanische Mantel. Das ist eine Anwendung, bei der quasi alle Extremitäten des Körpers separat voneinander umwickelt werden, sodass man aussieht wie eine ägyptische Mumie. Wenn man den Mantel anlegt, dann braucht man keine Sauna mehr. Weil jetzt wird der komplette Körper vom Körper erwärmt und durchblutet. Könnt euch vorstellen, was für einer Wärmesteigerung das führt. Das führt eigentlich zu Hyperthermie. Hyperthermie, die Körpertemperaturerhöhung. Genau wie in der Sauna, wenn ihr in die Sauna geht, wird eure Körpertemperatur leicht erhöht werden. Hat sehr, sehr stimulierende, gesundheitlich sehr vorteilhafte Auswirkungen. Können wir vielleicht in der nächsten Folge einmal kurz drüber sprechen, über die Hyperthermie. Wird auch eingesetzt in verschiedenen Therapien. Da kommt man in Hyperthermieröhre, zum Beispiel unterstützend bei tumorösen Therapien. Und dann liegt man da drin und dann wird gezielt die Körpertemperatur hochgefahren. Oder auch lokal, an einer Stelle nur. Ähnlich wie früher, wenn man gesagt hat, so, aus einer Erkältung, dann trinkt man ein warmes Bier und dann wickelst du dich mit Decken ein und dann ab ins Bett und dann schwitzt man wie Sau. Mit dem Mantel ist halt nur ein bisschen sinnvoller, weil kein Alkohol im Spiel ist. Bei diesem spanischen Mantel, da wird einiges mobilisiert und über die zweite Niere, unsere Haut, ausgeschieden. Ist komisch, ne? Komisch, dass jeder Kneipp kennt, aber niemand jemals von einem spanischen Mantel gehört hat, oder? Beziehungsweise, nee, auch eigentlich überhaupt nicht komisch. Wir wissen, warum das so ist und man heute nur irgendwelche Badezusätze kaufen kann von Kneipp. Und alle denken, ja, Kneipp hat ein paar Kräuter, einen Kräutergarten gehabt, das war's. Und hat ein Becken gehabt, wo der immer durchgelaufen ist und kalte Wassertreten gemacht hat. Und das sind nur drei Beispiele von zahlreichen Anwendungen, die der praktiziert hat. Und dabei hat er übrigens nicht ausschließlich kaltes Wasser verwendet. Nicht nur alles kalt bei Kneipp, auch warmes Wasser hat definitiv seine Berechtigung und unterstützende Funktion. Es gibt diese Wickel und diese Auflagen auch warm oder sogar mit dampfendem Wasser. Für Stellen angewandt, wo man eine passive Erweiterung und Durchblutungsförderung benötigt zum Beispiel. Das ist zum Beispiel bei geschwächten Patienten sehr, sehr sinnvoll, die einfach noch nicht in der Lage sind, so eine kalte Anwendung wirklich zu praktizieren, weil sie geschwächt sind, beziehungsweise die langsam herangeführt werden müssen über warme Anwendung hin zu kälteren. Ja, und wir könnten ja auch noch einige weitere Hydropathen besprechen, wie eben schon genannt, Vinzenz Priesnitz oder Heinrich Franke, beziehungsweise irgendwann hat er sich Rosse genannt, aufgrund seiner Zeit in Frankreich, hat er sich einen Rose, französischen Namen gegeben. Sehr interessantes Buch, hat er auch geschrieben, kann ich mal in die Telegram-Gruppe posten, Health Resolution Podcast auf Telegram, werde ich das von Heinrich Franke, das Buch auch mal reinstellen, wer das lesen möchte, sehr, sehr interessant. Auch der hat so eigentlich ein Zentrum gehabt, wo der Leute behandelt hat. Aber ja, nicht wirklich gänzlich alles verstanden, weil der ist später an Lebergeschichte verstorben. Aber was er bis dahin gemacht hat, war sensationell. Kneipp war, wie gesagt, nicht der Erfinder von Wasser und schon gar nicht der Erfinder von heilenden Wasseranwendungen. Da gab es noch viele andere, die das auch praktiziert haben. Aber Kneipp hat das Ganze definitiv zugänglich gemacht und der hat Therapien entwickelt, mit denen der etliche Menschen sehr, sehr erfolgreich behandelt hat. Und diese Therapieform, meiner Meinung nach, gekoppelt in so einem Zentrum mit einer natürlichen Ernährung und einer natürlichen Bewegung, sind meiner Meinung nach ein absolut unschlagbarer Cocktail, der zwangsweise zu Balance und somit Gesundheit führen muss. Den Cocktail, den gibt es bei uns in unseren Retreats, gibt es den. Unser Retreat, unser nächstes, findet statt vom 29.09. bis 3.10. in Apulien. Glaube ich, unser viertes schon. Genau da gibt es den Cocktail. Ernährung, Bewegung. Und jetzt kommt noch diese Therapieform da hinzu. Laura ist nämlich Ausgebildete jetzt. Sie hat ein Kneipp-Zertifikat und darf diese Wasseranwendung offiziell durchführen. Und das werden wir in unserem Retreat, in unserem nächsten, auch einbauen. Also alle, die dabei sind, können sich mehr als nur freuen. Da kommt ein Puzzleteil hinzu, was die ganze Erfahrung dort und das Erlebnis nochmal zu einem anderen machen wird. www.healthresolution.de, Telegram Health Resolution Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gell? One love. Out.
Tea. Let's eat till the cipher's complete and let's heal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment, the building blocks that many flock and flourish with. Used to be I ain't eat these things, but them leafy greens, they keep me clean.